Welcome to Rhineland Valley, der Business Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Die 32. Folge Rhineland Valley, heute unser Gast Hamid Mossadegh. Er ist Luxusauto-Experte und Moderator von Grip, das Motormagazin bei RTL 2. Er hat uns verraten, warum er BMW als Geheimfavoriten bei den deutschen Autoherstellern im Kampf um Elektromobilität und die Zukunft der Autoindustrie sieht. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Los geht's.
Herzlich willkommen im Rheinland Valley, der Business-Podcast für zwischendurch. Heute mit Hamid Mossadegh. Hamid hatte seine ersten Fahrversuche bereits im Alter von 13 und im Alter von 24 Jahren betrieb er seinen ersten eigenen Fahrzeughandel. Heute ist er Luxusautohändler und Teil von Grip, das Motormagazin. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Hallo Hamid.
Hi, grüß euch.
Ja, wunderbar. Schön, dass das geklappt hat. Und wir starten direkt mal in eine kleine Vorstellungsrunde. Wer bist du und was machst du?
Also ich heiße Hamid Mossadegh, bin 41 Jahre alt, bin jetzt seit 16, 17 Jahren im Automobilbusiness, habe sehr, sehr klein angefangen, habe bei der Deutschen Bank gelernt und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, dass meine Leidenschaft für Autos mehr ist und dann konnte ich auch noch mal ein bisschen meine Bankausbildung ein bisschen mit reinbeziehen im Autohandel, wo ich dann auch in Sachen Investment reingegangen bin, weil auch in Sachen, wenn einer in Sachgüter sein Geld anlegen möchte, kann er natürlich auch sein Geld in Kfz anlegen. Und das war dann so mein, wo ich mich hingearbeitet habe, wo ich jetzt gerade mich auch befinde.
Ja, ein Lebenslauf geprägt von Automobilen. Was hat dich denn reingezogen in den Automobilbereich? Was wäre der initiale Auslöser, bei dem du zu dem Entschluss gekommen bist, so, jetzt mache ich was mit Autos?
Das fing eigentlich ja mit meinem Vater. Mein Vater hatte schon immer eine schöne und eine ordentliche Sammlung. Ich habe immer wieder beobachten können, wie er Autos einkauft, verkauft, obwohl auch Autohandel nie so richtig sein Hauptberuf war. Er war Kaufmann und dann hat er immer wieder Autos eingekauft, Autos verkauft und in ganz jungen Alter, ich weiß ja gleich, 8, 9, bin ich schon mit ihm immer mitgegangen und habe immer ihn beobachtet, habe auch immer gesehen, worauf er geachtet hat und so weiter und so weiter. Und das ist dann halt so hängen geblieben, Leidenschaft Autos.
Gab's denn schon früh oder in jungen Jahren eine Automarke, die dich besonders fasziniert hat? Und wenn ja, welche war das? Und hat sich das bis heute gehalten oder ist es doch heute irgendwie eine andere geworden durch deine Erfahrungen, vor allem durch die Fahrerlebnisse mit den Autos?
Also ich muss sagen, ganz am Anfang, wo ich so kurz vor meinem Führerschein war, habe ich den Audi A3 geliebt, komischerweise. Der kam ganz frisch raus und ich fand ihn mega. Dann habe ich auch eine Zeit lang Praktikum gemacht, und zwar 6 Monate Praktikum bei einem Opel-Autohaus in Nordrhein-Westfalen, in Verl. Das ist ein Vorort von Bielefeld. Da habe ich 6 Monate Praktikum gemacht und da wurde auf einmal auch so ein Audi A3 in Zahlung genommen. Habe ich mich zum ersten Mal reingesetzt und ich fand das Auto einfach kompakt, sportlich und ich fand es einfach gelungen. Und habe aber nie ein Audi A3 bekommen, nie. Und ich muss sagen, das Auto hat mich damals schon sehr, sehr fasziniert, obwohl das ja nichts Großes war, aber das war schon unerreichbar damals, ein Audi A3. Und dass das dann so schnell wächst, dass wir jetzt auf einmal über Automarken reden können, wo wir sagen können, so im Alltag fahre ich das gerne, zum Beispiel die G-Klasse, die liebe ich, also fahre ich seit 12 Jahren nichts anderes. Und dann im Sportwagensegment ist und bleibt mein Lieblingsauto ein Ferrari. Das ist einfach so, weil das einfach so von der Verarbeitung her und von Emotion her und so weiter mir am meisten zurückgibt. Und aber von einem Audi A3 jetzt in eine völlig andere Welt ist natürlich heftig.
Ja, wie kam es denn dann überhaupt dazu, dass du in das Luxussegment der Automobile eingestiegen bist? Da bist du jetzt auch seit über 10 Jahren bereits tätig. Ich glaube, viele Autobegeisterte und auch Autohändler möchten mal im Luxussegment tätig sein oder damit in Berührung kommen, weil dieser Bereich auch einfach super emotional ist.
Ja, ich war eigentlich von Anfang an ja im Luxus. Ich habe, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich mit Fiat Cinquecentos gehandelt. Und zwar aus Anfang 2000er, Ende 90er. Da bin ich deutschlandweit gefahren und habe Cinquecentos gekauft für 800 Euro bis 2.000 Euro war schon ein Top-Invest, da musste er schon echt mega sein, eine coole Farbkombi haben oder sehr wenig Kilometer haben. Und dann hab ich die Autos immer nach Hamburg gebracht, habe die ein bisschen aufgefrischt, selber poliert, selber fertig gemacht. Wenn die Bremsen fällig waren, habe ich dann Bremsen über ein Netz bestellt, hatte einen befreundeten Kumpel, der Automechaniker war, da hat er mir die Bremsen gewechselt, da weiß ich noch, da habe ich für einen Satz Scheibenbremsen inklusive Klötze für so ein Kia Cinquecento 29 Euro bezahlt. Ne? Das war natürlich sehr kleine Investition, dann habe ich die Autos wieder TÜV-fertig gemacht und dann waren meistens so Fahranfänger, Eltern, die für ihre Töchter oder Söhne dann Autos kaufen wollten, dann haben sie es bei mir gekauft. Und dann habe ich eines Tages auf der Straße ganz so zufällig habe ich den VW Käfer gesehen und war mit meinem Vater unterwegs. Ich so, Mensch, es sieht doch eigentlich mega cool aus, so ein Käfer. Lass uns doch mal gucken. Dann bin ich dann ins Netz gegangen, mobile.de natürlich. Und dann habe ich mir Käfer angeschaut und ich weiß nicht, die ersten 6, 7, 8, 9 Anrufe hieß es immer, tut mir leid, ist verkauft, verkauft, verkauft. Dann habe ich sofort gespürt, dass da ein Markt ist für so ein Auto. Und dann bin ich relativ schnell losgezogen und habe ein Auto gekauft. Und mein allererster VW Käfer war ein Käfer von 1983, war ein Sondermodell, ein Auberginenkäfer. Die wurden nur 1983 produziert, in Mexiko-Ausführung. Und das Auto habe ich relativ günstig gekauft, musste auch nicht viel dran machen und habe es einfach inseriert für das Dreifache. Und wenn ich jetzt sage, für das Dreifache hört sich das sehr viel an, aber das war irgendwie, ich glaube, 5.500 oder 6.000 Euro maximal. Und das hat keine 2 Tage gedauert, da war das Auto weg. Und somit habe ich dann mich von den Fiat Cinquecentos, die ja danach schon sehr, sehr kompliziert wurden, TÜV, alltagstauglich und dann Gewährleistung, dann sind die Fahranfänger damit gefahren, dann haben sie hier was kaputt gemacht, da was kaputt gemacht, da war auf einmal die Kupplung kaputt, obwohl das Verschleiß ist, dann kamen sie zu mir zurück und so weiter. Dann bin ich komplett umgestiegen auf Käfer und hatte zu meinen Spitzenzeiten um die 20, 25 Käfer im Bestand. Und da ist ja die Welt auch sehr klein. Und dann habe ich Martin kennengelernt. Damals hieß es noch Martins Käferparadies in Neumünster. Martin Dux, mit dem ich heute noch befreundet bin. Und er hat nichts anderes gemacht, Martins Käferparadies, als Käfer zu verkaufen. So. Und dann wurde ich so gefühlt Erstkontakt mit Martin war auch total strange. Damals gab es ja noch kein WhatsApp oder sonstiges, aber wenn du einen Yahoo-Account hattest, Yahoo-E-Mail-Adresse hattest, konntest du über Yahoo dir schreiben, so Messages. So. Und dann habe ich meinen allerersten, also den Auberginenkäfer habe ich verkauft, dann habe ich noch einen anderen Mexiko-Käfer gekauft, in weiß, innen schwarz. Dann habe ich das Auto inseriert und dann kam auf einmal eine Anfrage über Yahoo, können wir uns auf Preis X einigen? Ich habe den Preis nicht mehr im Kopf. Ich habe für mich selber alles durchkalkuliert und habe gesagt, ja, passt, machen wir. Kannst du mir das Auto bringen? Ah, das ist sehr untypisch eigentlich, ne? Das Auto irgendwo hinzubringen, dann wird nochmal nachverhandelt und so weiter. Und dann haben wir echt 2 Tage hin und her geschrieben, bis er mich davon überzeugt hat, das Auto nach Neumünster zu bringen. Das ist von mir damals, von Hamburg, sind das so ungefähr 1 Stunde. Wenn du gut durchkommst, 3/4 Stunde. Ja, dann bin ich mit dem Käfer hingefahren und habe ihm den Käfer ausgeliefert. Und so fing eine langjährige Geschäftspartnerschaft an. Und dann war ich deutschlandweit unterwegs und habe alles, was an Käfer, Mexiko-Käfer, G-Cut-Käfer, mit Faltdach, ohne Faltdach, verschiedensten Farben, alles gekauft und habe die direkt nach Neumünster zu Martin geschickt. Und dann kam in der Branche auf einmal so rum, dass ich Oldtimer-Händler bin. So, und eigentlich VW Käfer, okay, kann man als Youngtimer, Oldtimer bezeichnen, aber ich war nicht der klassische Oldtimer-Händler. Und dann kam war ich auf ein Event, dann kam so ein Typ auf mich zu und meinte, Mensch, du bist doch Hamid. Ja, sehr nett, haben wir uns kennengelernt, wäre auch ein cooler Typ gewesen. Und dann hieß es auf einmal, ja, ich suche für einen Kunden ein ganz spezielles Auto, ein SS. Ein SS, kann ich schnell nach Hause gefahren, gegoogelt, da kam der Jaguar SS, das ist ein Vorkriegsmodell, ich gar keine Ahnung, null Ahnung von. Und dann hieß es auf einmal, nein, es ist doch ein Camaro SS. Und dann hieß es, es ist ein US-Auto. Und dann kam heraus, dass ein spezieller Kunde ein Plymouth Barracuda sucht. So, das war dann mein damaliger Partner, Nigel de Jong, der ein Plymouth Barracuda gesucht hat. Dann war der Kontakt zwischen uns zusammen da. Und dann habe ich in diesem Plymouth Barracuda besorgt, habe ihm das Auto auch fertiggestellt. Und dann war nach 8-9 Monaten, nachdem das Auto fertig war, haben wir eine Firma zusammen gegründet. Und diese Firma hieß erstmal nur US-Autos und Oldtimer. Und dann kam der Spieler und meinte, ich möchte ein Bentley. Dann kam der andere, ich möchte ein Ferrari. Und somit ist dann dieser Übersprung gekommen auf Luxusautos. Und ist ja kein großes Geheimnis, dass wir kein Partner mehr sind, dass wir uns getrennt haben und jeder seinen Weg geht. Und aber jetzt bin ich immer noch in meinem Segment tätig, bin immer noch für die absoluten Top-Sammler unterwegs. So ein klassisches Autohaus führe ich auch nicht mehr, weil ich der Meinung bin, dass freie Autohändler, diese absolut freien Autohändler, die nächsten 10 Jahre gar keine Chance mehr auf dem Markt haben. Die Hersteller, die Konzerne lassen es nicht mehr zu und durch die Technik wird es auch nicht mehr zugelassen, weil inzwischen können wir ja nicht mehr mal selber, egal was am Fahrzeug passiert, die banalsten Sachen, du musst zum Autohaus. Und es muss meistens ausgelesen werden. Und die Zeiten sind vorbei, wo du mal schnell deine Birne vorne austauschen konntest oder mal eine Sicherung ziehen konntest und neu rein. Und daher gesehen habe ich mich sehr schnell, also habe mich 2018 von so klassisch Autohaus verabschiedet und habe mich jetzt im Background sozusagen, bin nur noch für meine Sammler und für meine Stammkunden unterwegs. Und wir suchen ganz spezielle Autos und verkaufen ganz spezielle Autos.
Ja, super interessant, gerade dass du das ansprichst. Ich bin gelernter Automobilkaufmann. Ja. Ich bin immer noch tätig für eine VW Autohausgruppe.
Okay.
Und krieg das quasi tagtäglich mit, wie der Druck vom Hersteller immer weiter erhöht wird, dass quasi nicht nur der freie Händler, der sowieso schon, sage ich mal, von der Bildfläche verschwunden ist, sondern auch die Vertragshändler immer weiter von der Bildfläche verschwinden werden. Wir sind selber aufgekauft worden durch eine Firmengruppe. Das heißt, uns als Einzelvertragshändler gibt's nicht mehr. Mhm. Und also wird das alles ziemlich verkleinert und der Händler ist auch das, was man raushört in den nächsten Jahren darauf aus, gar keine Vertragshändler mehr zu haben, sondern ähnliches Modell wie Tesla, nur noch Auslieferungsstätte und ab dafür.
Absolut.
Ja, super interessant. Jetzt, genau, du hast es angesprochen, du warst irgendwann Besitzer des Luxusautohauses Continental Cars, hast Fahrzeuge an die Oberliga der Fußballspieler und wahrscheinlich viele andere Prominente verkauft und hast dann aber den Absprung ins Fernsehen geschafft.
Genau.
Wie ist das zustande gekommen? Kam da der Sender auf dich zu oder hast du es angeboten? Das wäre super interessant zu erfahren.
Also das war kurz vor WM 2014. Mein Ex-Partner hat ja für die holländische Nationalmannschaft gespielt, hat auch eine sehr große Rolle gespielt, war ja auch Stammspieler und Das war so im Frühjahr 2014, kam auf einmal eine Anfrage vom NDR. Und da hieß es, wir möchten die Hamburger Luxusläden, da möchten wir eine Reportage drüber drehen. Und dann haben sie sich so verschiedene Bereiche ausgesucht. Und unter anderem war auch dann Continental Cars dabei im Automobilbereich. Und dann waren die bei mir. Dann habe ich das zum ersten Mal überhaupt gemacht. Das war auch eine ganz große Diskussion. Wie machen wir das? Weil es war immer ganz klar vereinbart, Gesicht der Firma bleibt mein Partner. Und ich bin im Background und mache die Geschäfte und im kaufmännischen Bereich. Und im kaufmännischen Bereich haben wir dann alles zusammen gemacht, alles zusammen getätigt. Und wenn er mal dann da war, weil er meistens im Ausland gespielt hat, hat der dann angefangen, auch dann pressetechnisch die Firma hochzupushen. Dann haben wir das gemacht, das kam sehr gut an. Und dann kam auf einmal eine Anfrage vom Sport1, ob ich Lust hätte, die PS-Profis zu machen, weil die haben die PS-Profis ist bestimmt ein Begriff mit JP und Sid, kennt ja jeder. Und dann, das war aber damals nur im Ruhrpott und dann wollten sie es erweitern, PS-Profis Wien und PS-Profis Hamburg. So, Wien haben sie auch gemacht und bei Hamburg habe ich dann gesagt, Jungs, beim besten Willen, da habe ich mir zum ersten Mal auch überhaupt die PS-Profis angeschaut. Da habe ich gesagt, Jungs, beim besten Willen, ich kann nicht nach, bei allen Respekt, aber ich kann jetzt nicht anfangen, nach einem Golf 3 oder einem Polo zu suchen. A, ist das überhaupt nicht mein Bereich. Da gibt's Profis für. Das sind JP und Sid. Und B, da bin ich nicht authentisch. Das nehmen mir auch meine Kunden nicht ab. So. Musste ich absagen. So. Und dann hat's wieder eine Weile gedauert. Dann kam auf einmal der Redakteur, mit dem ich heute noch zusammenarbeite, mit dem wir es eine Art Partnerschaft führe, kam dann zu mir und meinte, ja, okay, wenn das mit den PS-Profis nicht klappt, kann ich verstehen, aber wie wär's denn, wenn wir 45 Minuten einfach eine Sendung starten und dich begleiten? So, und das Ganze sollte erst heißen Hamburger Garageperlen, dann war der Name aber geschützt und dann hieß es Hamburger Autoperlen. Und dann haben wir 7 Folgen gedreht und dann habe ich auch, also der Marc, der Redakteur, der hat dann auch gesagt, ja, 45 Minuten Alleinesendung vollkriegen wird sehr hart. Dann haben wir noch einen dazugenommen, den Kasi, der ein Lexikon ist, was US-Autos betrifft. Und dann haben wir sozusagen, habe ich immer Kasi einen Auftrag gegeben, wenn ich in Sachen US-Cars was haben wollte und habe mich dann um meine Luxuskunden gekümmert. So hatten wir 3/4 Stunde Sendung. Und dann war aber Voraussetzung von Sport 1, dass in jede Folge mindestens ein Fußballer drankommen muss, den ich interviewe über Autos. Und nach 7 Folgen wurde die Luft sehr dünn, weil ja viele Vereine ja Verträge haben. Damals hatte Schalke mit VW einen Vertrag, Bayern natürlich Audi. Dann war ja eigentlich nur noch Audi, VW, Mercedes die Verträge. So, dann konnten sie aber schlecht über einen Ferrari sprechen oder über einen Lamborghini sprechen. Das ging nicht. Dann haben wir immer angefangen und haben, um das Ganze zu umgehen, haben wir über Oldtimer gesprochen. Da kann uns ja mehr keiner was. So, und nach 7 Folgen habe ich aber gesehen, dass das echt hart ist. Das waren teilweise 5, 6 Drehtage und ich konnte mich nicht mehr um meine Arbeit kümmern, so richtig. Und dann haben wir nach 7 Folgen Sport 1 aufgehört. Und dann, wie der Zufall das haben wollte, kam dann irgendwann mal Grip. Und beziehungsweise der Redakteur hat mich dann bei Grip vorgeschlagen und dann hat das sehr, sehr lange gedauert, bis die Grip-Jungs dann gesagt haben, okay, komm, wir machen mal eine Sendung, 20, 25 Minuten lang, dann wird das ein Teil von unserer Sendung. So haben wir dann angefangen, das muss ja anscheinend gut angekommen sein, sonst wäre ich heute nicht mehr da. Und da muss ich auch sagen, da haben die Grip-Jungs echt ganz, ganz fest an meine Person festgehalten, weil das natürlich vom Preissegment her überhaupt nicht in der Liga war, wo sich RTL 2 und so weiter die Zuschauer da befinden. Aber Grip ist ja einer der ältesten Automagazine und das ist ein ganz anderes Zuschauerklientel. Und das Ganze hat dann sehr gut gepasst. Und jetzt bin ich seit ungefähr 3 Jahren fest im Team, im Moderatorenteam. Und dann habe ich noch einen Spart dazu bekommen, wo ich dann auch sozusagen Luxusfahrzeuge mit Matthias, meistens bisher mit Matthias, zusammen teste. Er geht auf Performance-Bereich, ich gehe dann in Sachen Verarbeitung, Wertbeständigkeit, Stückzahlen und alles, was so drumherum ist, da gehe ich rein und Matthias macht seine Runden und hat seinen Spaß.
Also das war aber dann auch eine riesen Wertschätzung deiner bisherigen Arbeit, glaube ich. Also so kommt das rüber, dass dann auf einmal der Sender sagt, okay, wir geben dem jungen Herrn die Chance. Er hat dann 25 Minuten Sendezeit und das, was dann darauf folgte, war ja, dass es gut ankam und dass sie dich immer weiter dann engagiert hatten. Und ich glaube, das ist schon eine große Ehre, glaube ich, oder?
Absolut, absolut. Für mich war das von Anfang an wichtig, als ich mich dafür entschieden habe, auch rauszugehen, medial rauszugehen, dass das Ganze authentisch ist, dass das Ganze zu meiner Person passt. Ich wollte mich nie, und das habe ich auch nie vor, das habe ich jetzt auch auf meinem eigenen YouTube-Channel ja auch nicht noch nie gemacht, dass ich mich verstellen muss. Ich bin halt, jetzt war ich am Wochenende auf der IAA und da haben dann natürlich so viele Leute gesehen und da kam immer, du bist ja genauso, wie wir dich im Fernsehen sehen. Und das ist für mich sehr wichtig, dass ich authentisch bleibe, dass die Kameras, die habe ich gar nicht mehr so im Blick. Die habe ich gar nicht mehr da. Ich mache einfach mein Ding. Und das ist natürlich eine Riesenwertschätzung, ja, aber es bleibt immer noch für mich enorm wichtig, dass das weiterhin authentisch bleibt und dass ich weiterhin so sein kann, wie ich bin. Und den Leuten, und das Wichtigste für mich in dieser ganzen Geschichte ist halt, auch den Leuten 20, 25, 30 Minuten vielleicht in eine Welt reinzubringen, wo sie nie hinkommen würden. Okay, wo sie niemals sich trauen würden, bei Ferrari überhaupt reinzugehen oder bei einem Porsche-Händler reinzugehen. Und wo ich einfach sage, Jungs, hier alle kochen mit Wasser. Alle kochen nur mit Wasser. Ne? Weil wir sind alle gleich und hier gehst du rein, okay, natürlich musst du ein spezielles Background haben und finanziell so aufgestellt sein, dass du dir die Autos leisten kannst. Aber im Endeffekt ist das nichts anderes, als wenn du dein Passat-Kombi bestellst. Da ist es ein bisschen pompöser, ja. Es ist ein bisschen mehr Fragen. Möchten Sie Napa-Leder haben oder möchten Sie Raff? Weißt du, was ich meine? Aber Aber im Endeffekt ist es alles das Gleiche und das möchte ich meinen Zuschauern beibringen. Und was mir dann durch Fernsehen eventuell, weil Fernsehen ja ein bisschen anders tickt, nicht ermöglicht wird, hole ich dann über meinen eigenen YouTube-Channel rein, wo ich dann einfach sagen kann, so jetzt sind wir hier, jetzt halten wir die Kamera drauf, diese Szene werden wir definitiv nicht rausschneiden und jetzt schauen wir uns das genau an. Und dann beurteilen wir das auch genau. Ist es gut gemacht oder ist das Auto für 300.000 Euro in bestimmten Punkten nicht gut gemacht? Und das ist die Freiheit, die ich jetzt dann auch mir über meinen Channel erworben habe.
Ja, Authentizität, wichtiges Thema.
Genau.
Zieht sich
genau.
auch wie ein genau. roter Faden, glaube ich, sowohl durch deine TV-Präsenz als auch, du hast es gerade gesagt, deinen eigenen YouTube-Channel jetzt. Das ist auch das, genau. was die Zuschauer dann gerne gucken. Wir haben uns natürlich auch gefragt, wie kommst du überhaupt an deine Kunden? Das sind Spitzenunternehmer, Promis, die jetzt schon über Jahre bei dir Autos kaufen. Ist es Empfehlungsmarketing? War so der initiale Zündpunkt damals auch die Gründung von Continental Cars, worüber du dir das Netzwerk aufbauen konntest über die Jahre? Wie sieht das aus?
Also natürlich habe ich über Continental Cars eine Plattform gekriegt, wo ich natürlich eine super Plattform gekriegt, gar keine Frage. Aber das reicht nicht alleine aus. Du kannst noch so viel Plattform haben, wie du willst. Diese Kunden haben eine ganz spezielle Erwartung. Die Erwartungshaltung ist eigentlich, dass du 24 Stunden erreichbar bist. Das ist erstmal das eine. Wenn er 2 Uhr morgens oder wenn er in Miami gerade Urlaub macht und wir haben da 6-7 Stunden Zeitunterschied und der kommt dann aus dem Club raus und sieht da gerade, was weiß ich, einen knallgelben Lamborghini vorbeigeschossen, macht schnell ein Bild und schickt dir das Bild und sagt, das Auto, Hamid, genau das Auto will ich haben. Und ich bin nächste Woche wieder in Deutschland, München, Hamburg, Berlin oder keine Ahnung, und das möchte ich haben. Und das ist einfach in diese Branche, im Luxussegment im Auto tätig zu sein, darfst du nicht eine Sekunde Ruhe geben, weil jede Sekunde kostet Geld. Das ist einfach so. Und ich habe natürlich meine Stammkunden, gar keine Frage, die auch unheimlich, die du pflegen musst, die dann auf einmal spontan in Hamburg sind oder in München sind und sagen, komm, ich bin jetzt spontan da, wie sieht's aus? Lass uns auf ein Mittagessen treffen. Dann musst du dich auch mit denen treffen, dann musst du dich mit denen beschäftigen. Inzwischen sind das ja, ich würde mal sagen, zu 95% duze ich mich mit meinen Kunden. Und das ist dann auf diese lange Zeit, es sind auch Freundschaften rausgeworden. Und das ist immer sehr wichtig, für die da zu sein. Und es muss nicht immer ums Thema Auto gehen, weil wenn du dich mit denen triffst und nur über Auto sprichst, das haben die jeden Tag, das haben die überall, egal, wenn die vorm Restaurant mit so einem Auto anhalten, wenn sie zum Friseur gehen oder wenn sie einkaufen gehen. Nein, die wollen mal über normale Sachen reden. Und dann kommt das Autothema, ist sowieso da, ist unser Mantel. Okay, und dann so verkaufst du am einfachsten Autos, indem du immer ganz ruhig, ganz gelassen bleibst und die Wünsche, die die haben, und das sind auch Kunden, die ganz genau wissen, was die wollen. Den brauchst du dann nicht von was anderes zu überzeugen. Wenn er sich im Kopf gesetzt hat, ich möchte einen Knall British Racing Green Ferrari haben mit innen beige, weil das die Top-Investition ist, dann machst du das. Vielleicht bringst du eine Nuance rein und sagst, ja, pack mal da lieber ein Liftsystem rein, weil dann kommst du die Tiefgarage besser rein. Aber die Grundidee brauchst du nicht zu ändern. Okay, und das spielt eine ganz große Rolle, natürlich auch auf spezielle Events dabei zu sein. Und meine Taktik bei, was heißt Taktik, aber das, was ich immer den Kunden nahe bringen wollte, ist, wir haben bei ich nenne mal jetzt Continental Cars mal CC, ne? Wir haben immer bei CC so einmal, wenn's möglich war, manchmal zweimal, weil es sehr aufwendig war, einen Sonntagsbrunch veranstaltet. Haben wir alles zugedeckt, damit keine Fotografen da sind und so weiter. Haben uns natürlich auch immer nach den Spielplänen gerichtet, wann, wo die Nordclubs Heim- und Auswärtsspiele haben, wann könnten die kommen, wann könnten die nicht kommen. Und haben nur unsere Top-Kunden eingeladen zu einem Brunch mit richtig mega Live-Musik, Top-Gastronomie, alles perfekt. Und haben in einem 600 Quadratmeter Showroom nur drei Autos hingestellt. Und es war ganz klare Devise an mein Personal. Wir sind hier mit der Familie, dass wir zusammenkommen, und Auto ist heute Nebensache. So. Dann haben wir die komplette Werkstatt 3 Tage vorher leergeräumt, die Bühnen hochgefahren und haben daraus eine Kinderwelt gemacht, damit die Kids damit die Eltern ungestört brunchen können. Ne? Haben eine Agentur gebracht und Highlight war damals, hatten einen Audi R8, ein Coupé, den habe ich noch in weiß matt folieren lassen und dann konnten die Kinder diesen Audi bemalen. Ne? Das gab Fotos, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ne? Das war Social Media richtig geil. Die Eltern, meine kleine Tochter, hatten Audi R8 anpinseln dürfen und hat ihren Namen oder ein Herzchen oder eine Blume, keine Ahnung, was draufgemalt. Dann haben sie so richtig schicke Continental Cars T-Shirts gekriegt, die denen auch so gut, damit sie ihre Klamotten da nicht versauen. Und das war eher so meine Taktik, anders, anstatt diese speziellen Automärkte. Wenn ihr mal Zeit habt, müsst ihr mal Pfingsten auf Sylt fahren, dahin fahren. Und dann setzt euch einfach in Sansibar hin und bestellt euch eine Cola. Oder ich trinke jetzt nur Cola. Ich weiß nicht, was ihr trinken würdet, aber ich bestelle mir eine Cola und beobachte. Einfach nur beobachten. Da ist die ganze Automobilindustrie aus Deutschland, ist über Pfingsten auf Sylt. Okay? Alle entweder Hotspots, Pony, Sansibar, Vogelkeule, da sind sie alle. Rolls-Royce, Ferrari, alle sind da und die haben alle überall ihre Verkäufer da rumwimmeln und ja, möchten sie Probe fahren? Ja, möchten sie das? Haben sie das gehört? Das war nie meine Taktik. Das war nie meine Taktik. Ich war selber nie da. Ich habe immer zu Pfingsten ein ganz dezentes Auto zu Pfingsten fertig machen lassen, mal ein Bentley, mal ein Ferrari und habe immer einen Kumpel, der eigentlich Mr. Sylt ist, hab ihm immer das Auto mitgegeben. Ich so, du nimm das Auto mit und park das Auto irgendwo, wenn du Zeit hast, mehr nicht. Und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Ich würde sagen, ich habe mehr Autos verkauft als diese ganzen Kosten, die anderen auf sich genommen haben. Vorführwagen hingeschickt, Verkäufer hingeschickt. Das ist heutzutage, will der Kunde das so nicht mehr. Im Luxussegment. Die wollen, wenn du ein bestimmtes Level erreicht hast, wo du so viel Geld hast, wo du sagen kannst, ich habe so viel Geld, dass ich mir jetzt noch ein Auto dazu packe für 2 Millionen Euro, dann möchtest du das zu 90% auf eine lockere Art und Weise, auf eine ganz lockere Art und Weise. Am besten beim Mittagstisch oder abends beim Essen, keiner darf dich sehen, alles dezent und dann lieferst du ihm sein Auto aus. Diese typischen Verkaufsgespräche und Verkaufsgespräche, davon halte ich persönlich gar nichts. Null, null, null.
Also so ein gewisses Casual Understatement in deiner Vermarktungs-Marketing-Strategie.
Genau, Casual. Und jetzt das, ja, ich habe ja ein Seminar Wochenende gestartet. Leider kam dann Corona dazwischen, wo wir hatten verdammt viele Buchungen aus Autohäusern in Deutschland, aber dann, weil ich das persönlich machen wollte. Ich wollte kein E-Learning daraus machen, was ja heutzutage Mode ist, wo du E-Learning machst. Aber ich finde, gerade unsere Branche ist, wir handeln im Luxussegment sowieso, aber auch der kleinste, ich nenne mal jetzt meinen Lieblingsnamen, Dacia Duster, okay? Auch da haben wir eine gewisse Emotion, wenn einer sich das Geld angespart hat und sagen kann, ich hole mir jetzt mein SUV für 12.000 Euro, hat das die gleiche Wertschätzung, als wenn einer kommt, ich hole mir einen Cullinan für 500.000 Euro, okay? Der hat auch darauf lange gespart. Und das, was wir machen, ist einfach nur mit pure Emotion zu handeln. Und diese pure Emotion kriegst du nicht über irgendwelche Verkaufstaktiken hin. Und mein Seminar fängt immer so an, die erste Begrüßung, wie ich auf den Kunden wie ich den Kunden empfange, wie ich dem Kunden erstmal seinen Freiraum lasse, dass er überhaupt atmen kann. Okay, weil viele fühlen sich dann so bedrängt, wenn du die ganze Zeit daneben stehst, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Ein Ferrari-Kunde weiß ganz genau vorher, der weiß besser als du, wie viel Newtonmeter das Auto hat, was auf 0 auf 100 ist, 0 auf 200, der weiß alles. Der kommt nur noch in deinen Laden, um das Auto zu bestellen. Okay, und dann kommt er natürlich nicht nur in deinen Laden, dann geht er noch zu 3 anderen Ferrari-Händler. Da, wo er sich gut fühlt, da bestellt er. So, der Erstkontakt ist sehr wichtig, ihm Raum zu geben, ihm Luft zu geben, dass er überhaupt sich mal das Ganze nochmal richtig anschauen kann. Meistens haben sie die Frauen dabei. Das sind die größten Gegner eigentlich. Warum brauchst du einen Ferrari? Wir können doch das und das und das machen. Nein, der Ferrari ist jetzt richtig. Okay? Dann immer ganz dezent da reinzugehen und dann war eine Mittagspause und dann kamen sie wieder und dann war ein niegelnagelneuer Ferrari mitten im Raum. Okay, da waren natürlich erstmal die Augen von dem Verkäufer sehr groß, gerade im VW-Audi-Segment und so weiter. Und dann haben wir live an einem Auto geübt, beziehungsweise das Ganze durchgespielt. Wie bringe ich das Auto rüber? Wie bringe ich das Auto rüber, ohne arrogant zu klingen, dass ich hier in Ferrari stehen habe? Ein Auto, was vielleicht schon längst ausverkauft ist, weil es ein Limited Edition ist. Aber wie bringe ich das Auto rüber? Und wie bringe ich die Emotion rüber? Wie bringe ich diese Handarbeit rüber? Wie bringe ich auch die Fehler rüber? Auch ein Ferrari hat Fehler. Ne? Und dann das Ganze hat dann immer 2 Stunden gedauert und dann haben sie wieder Pause gemacht und dann kamen sie wieder und dann stand das hässlichste Auto der Welt dort. Und das hässlichste Auto der Welt ist, was denkt ihr?
Ich glaube, da gibt es einige, die dazu den
Platz. Genau so ist es, genau so ist es. Fiat Multipla, erste Serie, hässlicher geht's gar nicht. Haben wir gekauft für 800 Euro. Und dann haben wir uns danach, ist ja ein bisschen so die Luft auch raus bei so einem Seminar, weil ja auch viel, also Brainstorming und so weiter gemacht sind. Und dann war die Taktik, kennt ihr noch von früher diese Verkaufsschilder, die du ausfüllen musstest? Baujahr, KW und so weiter. Und dann kam zum Schluss Beschreibung. Konntest ja reinschreiben, Unfallschaden oder keine Ahnung, bla bla bla. Hat jeder so einen Verkaufszettel gekriegt und dann musste er das Auto beschreiben. Dann musste er natürlich das Auto so beschreiben, dass ich als Kunde darauf anspringe und das Auto kaufe. Und zum Schluss sind wir fast alle rausgegangen, haben gesagt, auch der Fiat Multipla, das hässlichste Auto der Welt, hat so viele Eigenschaften, dass das Auto eigentlich praktisch ist. Für den Kunden, der ein praktisches Auto sucht, ist das Auto mega praktisch. Es gibt ja Kunden, die sagen, mir ist egal, wie mein Auto aussieht, ich muss die Kiste reinkriegen und notfalls muss ich nochmal mit einem Hänger das und das und das abholen. Alles andere ist mir völlig egal. Das ist dann der Kunde für ein Fiat Multipla. Okay?
Und das der hatte ja, glaube ich, sogar vorne 3 Sitze, oder?
Genau. Ja. Und ich kenne nur 2 andere Autos, die vorne 3 Sitze haben. Das ist einmal der F1 für 20 Millionen Euro und jetzt aktuell der Speedtail roundabout 4 Millionen Euro. Und dann der Fiat Multipla für 800 Euro. Ne? Und das sind dann solche Eigenschaften, die du bringen kannst. Und mein Bezug zu Fiat Multipla war immer, meine kleinste Tochter mag es nicht hinten zu sitzen. Ihr ist immer schlecht, aber tatsächlich, ist ja bei vielen Kindern immer so ein Grund, dass sie vorne sitzen dürfen. Und dann habe ich denen immer gesagt, wisst ihr was, wenn es immer noch so weiter Zickenkrieg gibt, hole ich uns einen Fiat Multipla, da sitzen wir zu dritt vorne. Dann passiert nichts mehr. Und so kam ich dann auf den Fiat Multipla und so hat sich diese Geschichte auf den Fiat Multipla aufgebaut.
Na? Ja, super interessant. Wir wollen noch ganz kurz über die IAA sprechen. Du warst da, wie war deine Einschätzung, wie hat es dir gefallen?
Ja, die IAA, die war sehr, sehr speziell, finde ich. Ich bin es anders gewohnt gewesen, Frankfurt. Frankfurt konnte zu IAA am Wochenenden teil, also diese Haupttage, war es ja so voll, dass du dich ja gar nicht bewegen konntest mit drin. Das war nicht mehr schön im Endeffekt. Und ich fand sehr, sehr schade, dass die ganz großen, also in meinen Segment, die Marken alle gar nicht gekommen sind. Also Ferrari, Bentley, Aston Martin und sie sind ja alle nicht gekommen. Es war viel auf E ausgelegt, es war viel E-Bikes da, komischerweise, wo sich aber die großen Konzerne unheimlich viel Mühe gegeben haben und was sie auch sehr, sehr gut hingekriegt haben, waren die Außenbereiche, was ja mit Blue Line verbunden wurde. Und ich glaube, das ist die neue Verkaufstaktik der Konzerne, einfach zu sagen, bevor wir so lange über E-Mobilität sprechen, hier hast du einen Schlüssel, fahr. Einfach fahren, testen, gucken. Und wir werden alle Technik, iPad hier, iPad da und die Autos sind ja nur noch eigentlich vorne nur noch aus einem riesen Bildschirm und dann kannst du alles da auswählen. Und das ist das, was die Leute packt. Aber da ist so viel E-Mobilität und ich finde, dass diese E-Mobilität gerade, wir sind auf einem guten Wege, aber wir sind lange noch nicht da, wie es dargestellt wird, dass wir schon so weit sind, dass wir sagen, wir verkaufen nur noch E-Autos. Weil das Ganze drumherum passt einfach nicht.
Die Infrastruktur zum Beispiel.
Die Infrastruktur und vor allem auch also die Infrastruktur ist ja die letzte Sache. Wenn ich mir ein E-Auto kaufe, also vorher natürlich auch, aber dann kommt die Infrastruktur in Frage. Aber vorher, also das passt nicht. Das passt noch nicht. Und ich glaube aber, dass wir auf einem guten Wege sind. Aber meines Erachtens sind wir zu schnell aktuell. Zu schnell. Und BMW ist ja einer der einzigen Hersteller, der sagt, wir produzieren weiterhin den 1er in alle Motorisierung. Elektro, Hybrid, Benziner, Diesel. Wir gehen weiterhin. Alle Modellplatten werden komplett durchgehend produziert. Und da bin ich mal gespannt. Für mich ist was das Ganze betrifft, im deutschen Automobilsegment der Geheimfavorit BMW, weil die haben sich in den letzten Jahren enorm zurückgezogen. Man marketingstechnisch alles drum und dran. Also von BMW hast du nicht mehr viel gehört. Aber inzwischen bringen sie Autos raus, die weit über 400 Kilometer Reichweite haben, was auch reell ist, was auch stimmt, und trotzdem noch an die anderen Sachen festhalten. Also ich glaube, dass sie auf einem sehr guten Wege sind.
Ja, Hamid, vielen Dank für das Interview. Wir starten jetzt noch kurz in unsere Private Insights. Wir haben 6 Fragen für dich vorbereitet. 3 unternehmerische und 3 privatere. Mhm. Bist du bereit?
Ja, bin ich.
Dann steige ich mal ein. Was war das teuerste Auto, was du schon einmal für einen Kunden erwerben durftest beziehungsweise suchen solltest?
Also was ich auch gehandelt habe, richtig? Oder was jetzt gerade im Spielraum steht, was ich gehandelt habe? Okay, das teuerste Auto, was ich bisher gehandelt habe, waren 2,9 Millionen Euro. Ein LaFerrari. Und das hat schon Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wenn wir Ende des Jahres nochmal ein Interview machen sollten oder Anfang nächsten Jahres, dass sich das deutlich gestiegen hat, weil ich gerade an eine gute Sache dabei bin.
Was ist dann im Anschluss der weiteste Weg, den du für einen Kunden schon mal bestritten hast, um das passende Auto zu finden?
Das ist komischerweise, da war ich in Argentinien, ich war in Buenos Aires, habe einen Anruf bekommen und ich musste Tag später in Saarbrücken sein. Okay? Musste dann alles abbrechen und musste in Saarbrücken sein. Und jetzt findet man die Verbindung Buenos Aires-Saarbrücken. Die ist nämlich krass. Und das war das Weiteste, was ich bisher hatte, wo ich von Buenos Aires mir einen Tag später einen Flug gebucht habe, nach Frankfurt, in Frankfurt einen Mietwagen genommen habe und nach Saarbrücken gefahren bin. Und das Geschäft hat geklappt.
Schön zu hören. Und welchem Kunden oder was ist dein Traumkunde? Wem würdest du am liebsten mal ein Auto verkaufen, beziehungsweise mit wem würdest du sehr gerne mal zusammenarbeiten?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ihr habt ja gesagt, ich habe nur 6 Sekunden Zeit für eine Antwort, ne? Das ist ganz, ganz schwer. Da bin ich ja schon ziemlich verwöhnt, muss ich sagen. Aber jetzt so einen ganz speziellen, ich würde mir sehr, 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 sehr gerne die Sammlung von Ralph Lauren anschauen. Das soll ja die edelste der Welt sein. Und auch für ihn ein Auto suchen. Das wäre so für mich so, wenn er auf mich zukommen würde, der Ralph Lauren, und sagen würde, das ist meine Sammlung, das Auto muss raus und das Auto würde ich gerne haben. Kümmern Sie sich darum. Ich glaube, das wäre schon richtig geil.
Das wäre, glaube ich, auch das Nonplusultra. Dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Hamid, welches Auto war dein erstes?
Mein allererstes Auto war ein Opel Kadett E Stufenheck von 1983 oder 86.
KW-Anzahl?
Boah, 1,6 Liter Motor. Das war der kleinste Motor. Den gab es als 1,6, 1,8 und 2,0. Und ich hatte den 1,6. Ich glaube 90 PS oder sowas, weiß ich nicht mehr.
Dein Lieblingsauto, was wahrscheinlich schwer zu sagen ist, oder?
Nee, ist gar nicht so schwer zu sagen. Mein absolutes Lieblingsauto ist der Ferrari Enzo.
Wunderbar. Und jetzt haben wir noch eine Entweder-Oder-Frage. Mit Mesut Özil und Fenerbahce ein Ligaspiel mitspielen oder ein Abendessen inklusive Übersetzer mit Benedetto Vigna, der seit 1. September neuer CEO von Ferrari ist?
Gute Frage, richtig geile Frage, aber ich würde ein Abendessen nehmen.
Alles klar. Hamid, vielen Dank für diese vielen Insights in die Welt der Automobile, gerade in die Welt der Luxusautomobile. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und dass wir unsere Fragen beantwortet bekommen haben. Wir freuen uns, dich auf jeden Fall mal wieder im Rheinland Valley zu hören und verabschieden uns an dieser Stelle. Mach's gut.
Vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ciao. Ciao.
Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.